ARD.
Der neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist erst wenige Tage im neuen Job und ganz schön viel unterwegs. Frankreich, Polen, Ukraine, Albanien, Telefonate mit Trump und anderen. Da macht einer deutlich, ich kümmere mich selbst um die Außenpolitik. Und es gibt auch jede Menge zu tun. Russland führt noch immer Krieg gegen die Ukraine und Israel bombardiert weiter den Gazastreifen. Wie kann sich ein deutscher Kanzler hier einbringen? Kann er überhaupt oder sind das alles nur schöne Worte? Und diese Woche hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog nach Berlin eingeladen. Grund war, dass es am 12. Mai genau 60 Jahre her ist, dass Deutschland und Israel diplomatische Beziehungen aufgenommen haben. Mit Blick auf den Krieg im Gazastreifen sind die deutsch-israelischen Beziehungen gerade allerdings nicht ganz einfach. Wie muss sich da ein deutscher Bundespräsident verhalten und wie weit darf er gehen? Darüber spreche ich in Berlin Code, dem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio, zu finden in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Linda Zawakis und heute sind bei mir die Korrespondenten Anna Engelke und Björn Dahke. Anna ist stellvertretende Studioleiterin und Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik und war mit Friedrich Merz in der Ukraine, hat ihn dort begleitet. Von ihr wollen wir wissen, was Merz' Plan für die Ukraine ist und was er damit bezweckt, Putin Ultimaten zu stellen. Und Björn kümmert sich im Hauptstadtstudio um die Außenpolitik und arbeitet immer wieder als Korrespondent in Tel Aviv, kennt sich also auch in der israelischen Politik bestens aus. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden.
Grüß dich, Linda.
Hallo, Linda.
Also nur zur Info, wir nehmen diesen Podcast am Freitagvormittag auf und wie ihr merkt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir mit unserem Berlin-Code heute aufgrund der Themenlage ein wenig mehr im Ausland unterwegs. Und wir starten direkt auch mit unserem neuen Kanzler.
Dieser Krieg, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, und sein Ausgang entscheiden nicht nur über das Schicksal der Ukraine. Der Ausgang dieses Krieges entscheidet darüber, ob auch künftig Recht und Gesetz gelten in Europa und der Welt oder Tyrannei, militärische Gewalt und das nackte Recht des Stärkeren.
Und Anna, letzte Woche durften wir ja nicht sagen, wo du bist. Jetzt können wir es ja endlich erzählen. Du hast tatsächlich Friedrich Merz auf seiner Reise in die Ukraine begleitet. Das war Top Secret und es war ja auch nur ein kleiner Kreis an Journalisten mit dabei. Wie läuft das ab und wer entscheidet eigentlich, wer da mit darf?
Ja, also das sind Sicherheitsgründe, warum da vorher nicht drüber berichtet wird und warum man dann auch die Klappe halten muss, wenn man dabei ist. Und das läuft so, dass du dann einen Anruf bekommst vom Bundespresseamt, die organisieren die Reisen für den Bundeskanzler. Und die dann sagen, also es gibt ja die Möglichkeit, den Bundeskanzler zu begleiten auf diese Reise, aber ne, vorher nichts sagen. Und deswegen, als wir uns vergangenen Freitag zusammengeschaltet haben, Linda, da habe ich ja auch nur gesagt, ich bin unterwegs. Und das war halt da kurz vor der Abreise. Und da dachte ich, genau, das ist das Richtige, jetzt in einem Podcast auszuplaudern, ne, dass der Kanzler gleich in die Ukraine fährt. Nein, aber das ist natürlich eine tolle Sache. Und das war dann schon irre, weil das war ja nicht nur Friedrich Merz, sondern er hat dort auch noch den französischen Präsidenten Macron in Polen getroffen, seinen britischen Kollegen Keir Starmer und Donald Tusk, der polnische Premierminister, der ist auch noch dazugekommen. Und die saßen dann vorher noch alle zusammen. Du kannst dir also vorstellen, es war eine große Ansammlung von sehr vielen schwarzen Limousinen und von sehr viel Polizei, bevor wir überhaupt uns in diesen Zug begeben haben.
Aber es hat doch dann auch so ein bisschen was von Klassenfahrt, oder? Ich stelle mir das wahnsinnig intim vor, weil man ist ja nur ein kleiner Kreis. Also
ja, ich meine, das wäre natürlich mein Lieblingsgedanke, ne? Sozusagen ich unterwegs mit Friedrich, Emmanuel, Keir und Donald. Ganz so ist es doch nicht. Also wir Journalisten sind da in den einfachsten Wagen, die in diesem Zug eingehängt sind. Und die Wagen, in denen die Staats- und Regierungschefs sind, die sind schon sehr viel fancier und die sind auch weiter weg. Bloß das Irre an so einem Zug ist, dass du ja nur einen Weg hast. Also es gibt halt nur diesen einen Weg durch den Zug. Und natürlich wollten wir Journalisten gerne gucken, als sich dann schon Friedrich Merz und Emmanuel Macron zusammengesetzt hatten, wie das aussieht. Und dann musst du durch diesen ganzen Zug Zug gehen. Und es ist eher ein Drängeln als ein Gehen, weil es sind sehr viele Leute dabei. Ne? Jeder von denen hat seine Delegation, die haben Sicherheitsleute. Dann sind ja sowieso auch die Ukrainer an Bord. Also es ist eine ziemlich enge und drängelige Angelegenheit, sodass ich zu dem seltenen Vergnügen kam, dass sich Keir Starmer in einem Hoodie an mir vorbeigedrängelt hat, weil der musste nämlich noch zu dem Gespräch, oder nicht musste, sondern der wollte natürlich zu dem Gespräch mit Friedrich Merz und mit Emmanuel Macron. Und dann drängelte er sich da so vorbei und ich so, oh, weil man erkennt den gar nicht ohne Anzug, oder ich habe den jedenfalls nicht so schnell erkannt. Und das ist schon sehr besonders. Also das war ein Erlebnis für sich.
Naja, die anderen hatten das ja auch, das Gefühl, weil ja angeblich eine große Koksparty gestiegen ist, ne? Was Russland rausgemacht hat. Was war denn da los? Also es gab dann ja diesen Vorwurf, es wurde gekokst. Wie habt ihr darauf reagiert? Das ist jetzt alles in Anführungszeichen gesetzt, natürlich. Also wie reagiert man denn da und denkt nur so, was erzählen die Russen da?
Das habe ich erst später mitbekommen. Was die Russen gemacht haben, ist ganz klassische Desinformation, weil auf dem Tisch, an dem Macron, Merz und Starmer saßen, lag ein Taschentuch, ein Papiertaschentuch, offenbar ein benutztes. Und das haben auch unsere Kollegen von der Tagesschau, von den Faktenfindern, haben das irgendwie sehr gut rekonstruiert. Und da packen wir auch einen Link dazu, zu den Recherchen in unsere Shownotes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schüttel da nur den Kopf, wenn ich sowas mitbekomme. Weil ich habe ja selbst in diesen Raum reingucken können, wo Macron, Merz und Starmer saßen. Und meine Güte, ne, Friedrich Merz, wirklich Koks. Also das ist nun sehr abseitig. Naja, saß da ganz ordentlich in seinem hellblauen oder mittelblauen V-Pulli, seinem Wollpulli. Aber es ist schon interessant, weißt du, weil so machen es die Russen immer gerne, so einen Spin geben und versuchen, Gesprächspartner und Akteure zu diskreditieren.
So, jetzt kommen wir wieder zurück zum Politischen. Also, Merz ist in die Ukraine gefahren und man könnte ja auch sagen, er ist sozusagen unser Außenkanzler. Also ein Kanzler, der sich vor allem der Außenpolitik widmet. Wie hat denn Friedrich Merz auf dich gewirkt bei seiner Reise in die Ukraine?
Also auf seiner Reise in die Ukraine hat er für mich etwas zurückhaltender gewirkt, als so wie ich ihn vorher zum Beispiel in Brüssel wahrgenommen habe. Er war am Freitag noch in Brüssel und ist da so sehr entschieden und markant, wie wir ihn häufig wahrnehmen, aufgetreten. Und als er in Kiew war, in der Ukraine, hatte ich wirklich den Eindruck, dass er so einen Schritt zur Seite getreten ist und auch Keir Starmer und Emmanuel Macron den Vortritt gelassen hat, weil die beiden, der Brite und der Franzose, waren die, die sogenannte Koalition der Willigen auf die Beine gestellt haben zur Unterstützung der Ukraine. Und deswegen hat Merz auch, als er nachher bei der Pressekonferenz sich geäußert hat, er wirkte vergleichsweise angefasst, wo er gesagt hat, vielen Dank, dass ich wieder bei euch in diesem Kreis, dass ihr mich in diesen Kreis aufgenommen habt. Und deswegen habe ich da einen etwas zurückhaltenderen Friedrich Merz erlebt.
Ja, du sagst es, er hat es ja auch in seiner ersten Regierungserklärung angesprochen. Hören wir noch mal kurz rein.
Dieses Europa blickt heute auf uns, auf Deutschland. Europa erwartet etwas von uns. Die neue Bundesregierung nimmt diese Verantwortung an.
Er ist für Europa da und macht ja auch immer wieder deutlich, er will sich um die Außenpolitik kümmern. Aber ist das so klug angesichts der Probleme, die wir bei uns im Land haben? Also er hätte ja auch erstmal nach Gelsenkirchen und Chemnitz fahren können.
Also diese Reisen nach Europa, wir hatten ja beim letzten Mal über Paris und Warschau gesprochen und dann war er ja auch noch in Brüssel oder jetzt halt in der Ukraine. Das ist so, you can never make a first impression twice. Also entweder bist du am Anfang da in Europa, in den europäischen Hauptstädten oder eben nicht. Und er hatte ja auch vorher schon gesagt, dass ihm Europa und dass Deutschland in Europa wieder mehr da ist, ne, mehr Flagge zeigt, dass ihm das wichtig ist. Und das hat er jetzt mit diesen Reisen unterstrichen.
Und in Gelsenkirchen und Chemnitz sind ja unter anderem die Strompreise so hoch, weil wir es mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben. Also es hängt ja auch alles mit allem so ein bisschen zusammen. Also warum reden wir über Migration? Weil wir einen Krieg in Syrien lange hatten. Also diese Verbindung Außenpolitik und Innenpolitik, das ist jetzt, glaube ich, auch die Chance, die Merz da ergreifen kann, indem er das aktiv angibt und damit vielleicht im besten Fall auch ein paar der Probleme zu Hause lösen kann.
Okay, und will er wahrscheinlich auch so ein paar Unterschiede machen zu seinem Vorgänger Olaf Scholz. Er findet ja insgesamt deutlichere Worte und er hat Putin ja sogar ein Ultimatum gestellt. Wie sah das aus und wie bewertest du das, Anna?
Also es war ja nicht er alleine. Also weil eine Sache bei Friedrich Merz, was er immer gesagt hat und was ihm sehr wichtig ist, er macht das zusammen. Er macht das zusammen mit den anderen Europäern. Deswegen ja auch diese gemeinsame Zugfahrt, ne, mit Frankreich, Großbritannien und auch mit Donald Tusk, mit dem großen polnischen Nachbarn. Und deswegen sind es die Europäer, die das gemacht haben. Und das ist ja das ganz Besondere gewesen an diesem Wochenende, dass auch die USA an ihrer Seite sind, an der Seite der Europäer. Das hatten wir ja bislang nicht so. Also Donald Trump ist ja am 20. Januar ins Weiße Haus eingezogen, hat vor allen Dingen die Europäer rechts und links liegen lassen, genauso wie auch Zelensky. Und das war so die Überraschung dieses vergangenen Wochenendes, dass ja die vier zusammen mit Zelensky bei Donald Trump angerufen haben am Samstag. Also Emmanuel Macron hat Donald Trump am Samstagmorgen Washington-Zeit aus dem Bett geschmissen, hat gesagt, wir haben hier diese Erklärung und das ist eine ganz klare Ansage an Russland und zwar halt, wir wollen eine Waffenruhe, eine Feuerpause von Russland und der Ukraine für 30 Tage ohne Vorbedingung und die soll am Montag starten, also am vergangenen Montag. Und da hat dann Donald Trump wohl etwas verschlafen, gesagt, ja okay, dann bin ich dabei. Und ich glaube, dass wir auch deswegen nur Bewegung gesehen haben, weil sich an dem Abend, an dem die Europäer das gesagt haben, in Kiew, es diese Bewegung von Putin gab und er dann gesagt hat, okay, also auf diese Forderung nach der Waffenruhe ist er gar nicht eingegangen, aber er hat gesagt, dann machen wir jetzt Gespräche mit der Ukraine am Donnerstag in Istanbul, wo wir ja wissen, dass da bislang noch nichts rausgekommen ist.
Genau, das soll ja eventuell heute mit irgendwelchen Vertretern, also heute am Freitag stattfinden und jetzt, wo wir schon in der Türkei sind, deswegen, ich habe ja am Anfang gesagt, wir sind heute ein bisschen auslandslastig. Es sind ja gleichzeitig auch die NATO-Außenminister in der Türkei für ein Treffen und von dort aus hat der deutsche Außenminister Johann Wadephul verkündet, dass Deutschland in Zukunft deutlich mehr Geld für Verteidigung ausgeben will. Hören wir mal in den Ton rein.
Das Ergebnis sind in der Tat die 5%, die Präsident Trump gefordert hat, die er für notwendig hält. Und wir folgen ihm da.
Genau, also das war so irgendwie vor einiger Zeit noch völlig unmöglich. Was ist da jetzt passiert? Woher soll das Geld jetzt auf einmal kommen?
Also Wadephul, der neue Außenminister von der CDU, hat da auch durchaus, glaube ich, einige von seinen sozialdemokratischen Kabinettskollegen auf dem, ich möchte nicht sagen falschen Fuß, aber auf jeden Fall so erwischt, dass sie überrascht waren. Und die 5% kommen von Donald Trump. Also der hat ziemlich schnell nach Amtsantritt gesagt, also 5% für die NATO, das sollte man machen. Jetzt muss man das mal kurz aufschlüsseln. 1% vom Bruttoinlandsprodukt, das ist ja diese schreckliche technische Formulierung, aber 1% von dem, was es in Deutschland an Wirtschaftskraft gibt, sind so 45 Milliarden Euro. Und wir haben jetzt ja die ganze Zeit immer darüber gesprochen, dass wir 2% erreichen wollen, 90 Milliarden Euro, was ja auch schon viel Geld ist. Und wenn du jetzt dann überlegst, oh meine Güte, ne, das sind 5%, dann sind wir ja nach Adam Riese, ich gucke gerade Björn an, dann sind
der
wir
auch keine
bei,
Hilfe sein kann.
Dann sind wir, warte mal, bei 4% sind 180 plus 45 sind 225 Milliarden Euro.
Und das ist der halbe Bundeshaushalt so ungefähr. Aber ich habe auch den NATO-Chef Rutte gehört, der gesagt hat, naja, wir können da ja nicht nur Rüstungsausgaben mit reinrechnen, sondern auch alles, was militärisch genutzt werden kann. Das ist eben dann auch die Straße, die Brücke, der Hafen, alles wohnt. Panzer langfahren kann. Und da sind wir natürlich mit dem Sondervermögen Infrastruktur eigentlich schon wieder relativ gut dabei, Richtung 5% zu kommen. Also ich glaube auch, man muss es jetzt gar nicht zu dramatisch sehen.
Ja, weil das rechnen die auseinander. 3,5% für Verteidigung, was immer noch echt viel Geld ist. Und dann halt 1,5% in Brücken oder Straßen. Weil was Deutschland zum Beispiel angeht, wir sind militärisch eine Drehscheibe. In der Theorie, aber dann auch in der Praxis, müssen ja sozusagen alle NATO-Staaten bei uns durchfahren, wenn sie in den Osten wollten. Und dann müssen ja Straßen funktionieren, Brücken, Panzer tragen und all sowas.
Aber so grundsätzlich hat man ja das Gefühl, dass die Europäer wieder eine größere Rolle spielen wollen und das nicht alles Trump und Putin überlassen wollen. Aber ganz ehrlich, habt ihr das Gefühl, dass Deutschland überhaupt eine größere Rolle spielen kann? Welchen Einfluss hat Deutschland?
Also du merkst schon, dass die Europäer, die Franzosen, die Polen auch in Brüssel, dass sie froh sind, dass Deutschland wieder einen Bundeskanzler hat und einen Ansprechpartner. Weil wir jetzt ja das vergangene halbe Jahr seit dem 6. November ausgefallen waren. Da ist ja die Ampel auseinandergeflogen. Und den Eindruck nehme ich wirklich so aus diesen ersten knapp 2 Wochen, die Friedrich Merz jetzt im Bundeskanzleramt ist, dass Deutschland auch wieder da ist. Weil wir sind nun einmal das Land in der Europäischen Union mit den meisten Menschen. Wir sind die Wirtschaft. Also zwar haben wir kein Wirtschaftswachstum, aber wir sind trotzdem nach wie vor einfach das wirtschaftskräftigste Land in Europa. Und deswegen habe ich so den Eindruck gehabt, dass für den Deutschen, also jetzt dann für Friedrich Merz, auch tatsächlich die Europäer so einen Platz freigehalten haben.
Deutschland war nicht da, würde ich jetzt mal widersprechen wollen. Also wir hatten ja auch einen geschäftsführenden Kanzler. Und ich frage mich, wäre jetzt diese Ukraine-Reise, wie hätte die ausgesehen, wenn Scholz noch Kanzler gewesen wäre?
Ist die Frage, ob er die gemacht hätte.
Ja.
Ja.
Und ist Merz als Person, hat er da diese neue Dynamik reingebracht oder hätte das auch unter Scholz so stattgefunden?
Ich glaube, dass es diese Reise nicht gegeben hätte. Scholz hat ja eine Reise gemacht mit europäischen Partnern. Aber ich hatte den Eindruck, was Olaf Scholz anging und Ukraine, da war es sozusagen auserzählt. Die Erzählung von Olaf Scholz war, Deutschland ist der zweitstärkste Unterstützer der Ukraine. Und wir haben aber nicht mehr so viel Aktivität gesehen. Also natürlich haben sich auch Selenskyj und Scholz getroffen, auch mehrfach getroffen. Aber auch als ich jetzt da war in Kiew und gesehen habe, wie Selenskyj auf Friedrich Merz begrüßt hat, das kann der Zauber des Anfangs sein. Will ich überhaupt gar nicht bestreiten. Aber ich habe den Eindruck, dass das auch etwas ist. Und das haben wir ja auch gehört, wie Friedrich Merz hier bei uns gerade im Podcast darüber gesprochen hat, warum der russische Krieg gegen die Ukraine, warum der auch für uns eine Bedeutung hat. Weil einfach unsere Regeln damit in Frage gestellt werden.
Diese Woche wurde besonders auf das deutsch-israelische Verhältnis geguckt. Vor 60 Jahren haben nämlich beide Länder diplomatische Beziehungen wieder aufgenommen. Und Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, hat den israelischen Präsidenten Herzog zu diesem Anlass extra nach Deutschland eingeladen.
Für uns Deutsche war das ein Geschenk, dass wir nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs und des Zivilisationsbruchs der Shoah nicht erwarten durften. Niemals hätten wir danach auf die heute bestehende Freundschaft zwischen Deutschland und Israel auch nur hoffen können.
Björn, du hast das alles die Woche verfolgt. Jetzt hat Steinmeier bei den Feierlichkeiten ja auch Kritik gegenüber Herzog an der israelischen Politik in Gaza geäußert. Was sagst du, wie kommt das an?
Also bei Herzog kam das ja neutral an. Er hat das gefasst aufgenommen, hat auch gesagt, was israelische Politiker normalerweise dann so sagen. Die Hamas ist verantwortlich, die halten die Geiseln fest, die verstecken sich hinter den Zivilisten dort. Israel verteidigt sich, nicht nur sich selbst, sondern ist auch Bollwerk des Westens im Nahen Osten. Das sind so die bekannte Argumentation. Man muss aber auch sagen, Herzog ist natürlich als Staatspräsident da auch gar nicht der richtige Ansprechpartner gewesen für diese Kritik. Herzog repräsentiert den Staat Israel, die Menschen dort. Und der wird jetzt im Ausland nicht seiner Regierung in den Rücken fallen, auch wenn er mutmaßlich eine völlig andere Meinung hat. Also Herzog kommt aus der Arbeiterpartei, Mitte-Links-Partei, war lange auch ein Widersacher von Netanyahu. Ich vermute, der hat ganz andere Meinung auch über den Krieg in Gaza, aber er wird natürlich einen Teufel tun, das im Ausland zu tun, zu sagen, wird seinem Regierungschef da nicht in den Rücken fallen, was er in Israel ab und zu durchaus macht. Das heißt, er konnte diese Kritik einfach nur ja, so stehen lassen. Sie hat sich im Prinzip aber nicht gegen ihn als Person gerichtet. Und ich glaube, da sind wir ja schon beim interessanten Punkt bei der deutschen Israel-Politik, nämlich der Differenzierung.
Ja, was meinst du?
Also, naja, Kritik, was den Krieg in Gaza betrifft, muss ich an die Regierung rechnen. Die ist dafür verantwortlich, die schickt die Armee in den Einsatz. Und wir sind immer leicht dabei zu sagen, Israel muss nicht. Wir müssen es differenzieren. Wir müssen sagen, wir meinen mit unserer Freundschaft, mit unserer Solidarität die Menschen in Israel. Mhm. Und wir kritisieren die Regierung, die Handelnden, die dafür verantwortlich sind, dass der Krieg geführt wird, wie er geführt wird.
Genau, du sagst es. Also wenn wir jetzt nochmal auf die Woche gucken, dann war ja Herzog erst in Berlin und dann ist Frank-Walter Steinmeier Mitte der Woche selbst auch nach Israel geflogen und hat dort dann auch den Ministerpräsidenten Netanjahu getroffen. Und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat das aber scharf kritisiert, weil gegen den israelischen Ministerpräsidenten ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen vorliege. So, jetzt hat Kanzler Merz aber dazu auch nochmal gesagt, dass das durchaus möglich sein muss, dass Netanjahu nach Deutschland kommen kann. Sollte er und geht das eigentlich überhaupt mit dem internationalen Haftbefehl?
Ja, ob das geht, das müssen am Ende Juristen beantworten. Steinmeier, der Bundespräsident, hat das bei dem Presseauftritt mit Herzog eigentlich ziemlich gut gesagt, finde ich. Er hat gesagt, es wäre klug, wenn es gar nicht dazu kommt. Und wenn alle daran denken, dass wir nicht in diese Situation kommen, dass Netanjahu hier nach Deutschland kommt und dann müsste man den Haftbefehl vollstrecken oder das überhaupt diskutieren. Das ist ja auch ein interessantes Dilemma für die gesamte deutsche Israel-Politik. Wir haben auf der einen Seite Lehren aus dem Holocaust. Nie wieder. Verantwortung für die Sicherheit der Menschen in Israel. Staatsräson. Bedingungslose Solidarität. Auf der anderen Seite haben wir Lehren aus den Nazi-Verbrechen. Das ist das Völkerrecht. Friedrich Merz haben wir gerade gehört. Recht und Gesetz muss gelten. Das war zur Ukraine gemünzt. Das nackte Recht des Stärkeren darf nicht gelten. Das muss doch auch hier gelten, würde ich dann sagen. Ne? Und es steht Deutschland gut daran, aus den Lehren der Nazi-Verbrechen sich dann eben international für das Völkerrecht stark zu machen, auch gegenüber Israel. Auch wenn wir Anzeichen haben, und die haben wir in diesem Gaza-Krieg, dass Völkerrecht verletzt wird.
Jetzt springen wir nochmal zu Friedrich Merz, der ja auch in seiner ersten Regierungserklärung klargemacht hat, dass Deutschland auch in Zukunft hinter Israel stehen wird. Hören wir nochmal rein.
Die diplomatische Annäherung, mehr noch die Partnerschaft, die seit einigen Jahrzehnten zwischen Deutschland und Israel besteht, sie ist ein Wunder. Sie ist aber auch eine Gabe des Staates Israel, der israelischen Gesellschaft, auf die wir in der Bundesrepublik nicht haben hoffen dürfen. Für uns, für die Bundesrepublik Deutschland, folgt daraus: Existenz und Sicherheit des Staates Israel sind und bleiben unsere Staatsräson.
Das sind ziemlich klare Worte und trotzdem merkt man auch immer so eine gewisse Vorsicht. Was glaubst du, wie ist es denn jetzt am klügsten für Friedrich Merz auch, sich ja diesem ganzen Thema zu widmen?
Also ich würde erstmal hinter allem, was Merz da gesagt hat, ein Ausrufezeichen hintermachen, ja. Aber es ist so undifferenziert. Und Staatsräson, dieser Begriff, geprägt 2008 von Merkel, damals in der Knesset, im israelischen Parlament. Die deutsche Politik, die deutsche Israel-Politik ist irgendwie da bei Staatsräson hängen geblieben und ignoriert damit, was in Israel seitdem passiert ist in der israelischen Innenpolitik. Wir haben es seit Ende 2022 mit der neuen Regierung Netanjahu mit einer in Teilen rechtsextremen Regierung zu tun. Da haben wir es mit verurteilten Straftätern zu tun. Die einen davon sitzen auf den Waffen, der Polizeiminister, der andere sitzt auf dem Geld, der Finanzminister. Eine absolut, ja, explosive Mischung, und die deutsche Israel-Politik ist immer noch bei Staatsräson und ignoriert, was da mit dem Siedlungsbau passiert, die Siedlergewalt im Westjordanland. Und deshalb ist mir das so undifferenziert, bei Staatsräson zu bleiben.
Was hat die deutsche Politik denn überhaupt für einen Einfluss jetzt bezogen auf das Thema?
Also ich habe den Eindruck, dass der Einfluss der deutschen Bundesregierung auf die Politik im Nahen Osten in diesem Gaza-Krieg, dass sie relativ gering ist.
Das muss man, glaube ich, so nüchtern sagen. Es gibt geringe Hebel, das wären Waffenlieferungen, wobei Deutschland da auch aktuell gerade nicht so viel liefert. Das ist Deutschlands Stimme in internationalen Organisationen wie der UN. Auch das nicht ganz unwichtig. Und wir sehen ja auch, dass die deutschen Politiker immerhin auch noch willkommen geheißen werden. Der neue Außenminister Wadephul war bei Netanjahu. Ist auch nicht üblich, dass Ministerpräsidenten Außenminister unbedingt begrüßt. Das heißt, Deutschland hat einen geringen Einfluss, aber nutzt die deutsche Regierung den auch? Hat auch darüber gesprochen, dass man zum Beispiel auf EU-Ebene Sanktionen gegen israelische Minister wegen der Siedlungspolitik, wegen Siedlergewalt hinbekommt. Da höre ich jetzt auch nichts mehr von. Ich glaube, wenn Deutschland sich zusammentut mit den europäischen Partnern, dann könnte es da Gewicht haben. Aktuell sehe ich das nicht.
Was wir festhalten können, das Thema wird uns auch noch einige Zeit beschäftigen, sodass wir hier auch bei uns immer mal wieder draufschauen können. Anna Engelke, Björn Dahke, ich danke euch für eure Einschätzungen und für euren Input und dass ihr diese Woche bei uns wart. Dankeschön.
Danke dir, Linda.
Sehr gerne.
Und nächste Woche sind wir dann wieder Berlin-lastiger, versprochen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann gerne her damit. Schreibt mir gerne eine E-Mail an berlincode@ard.de oder schickt mir eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030-22-88-22-88. Und wir haben natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. 2 Freunde, 2 Meinungen, 1 News-Podcast. Die Journalisten Christoph Schrag und Henrik Schröder diskutieren die wichtigsten Themen der Woche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Kontrovers und immer verständlich. Den Überblick behalten und mitreden? Kein Problem. Hier bekommst du den Wochenrückblick mit den relevantesten Nachrichten, Denkanstöße inklusive. Den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek. So, das war's für diese Woche und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, eine schöne Woche. Tschüss.